Wir machen weiter im Matthäusevangelium. Letzten Sonntag ging es um die Verse Matthäus 20, 1 bis 16. Und Wilfried hat viel darauf hingewiesen, dass das umrahmt ist, diese Stelle, von dem Gedanken, die Ersten werden die Letzten sein oder ja, in verschiedenen Formulierungen. Und eigentlich geht es heute ganz ähnlich weiter, mit einer ähnlichen Thematik, nämlich Herrschen und Dienen. Erste, Letzte, Herrschen, Dienen, das ist ziemlich nah gedanklich. Und dazu lese ich den Text aus Matthäus 20, ab Vers 17. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten übergeben werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Und werden ihn den Nationen ausliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, fiel vor ihm nieder und erbat etwas von ihm. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Wir können es. Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht mir nicht zu, sondern ist für die, denen es bereitet ist von meinem Vater. Als die 10 das hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. So soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer der Vornehmste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ja. Danke. Irgendwas funktioniert nicht, gell? Vielleicht kannst du dabei drücken. Ja, gleich das Nächste, genau. Ich möchte das Ganze überschreiben mit Dienen bzw. dienendes Leiten. Es geht da eigentlich eben um das Leiten, um Führen, aber das Thema ist nicht nur auf Leiter beschränkt, bei weitem nicht. Und die Einteilung ist relativ einfach, das glaube ich, also das ist relativ klar. Und ich habe es einfach überschrieben: Der Höchste kündigt sein ultimatives Leiden an. Zwei Jünger wollen herrschen, die Verse 20 bis 24, und dienen als Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Bevor wir einsteigen, wollte ich noch sagen, dass ich mir gedacht habe in der Vorbereitung, irgendwie, wer bin ich, dass ich da eine Predigt über dieses Thema halten soll? Einerseits habe ich den Eindruck, dass die Zeit einer Predigt einfach überhaupt nicht reicht. Danke dir. Weil das ein viel zu komplexes Thema ist und viel zu viele Aspekte hat. Andererseits, weil aus meiner Sicht dieser Text sehr, sehr tief geht, ja, und ich mir denke, wer bin ich, darüber zu reden. Aber wir probieren es. Der Höchste dient. Er kündigt sein ultimatives Leiden an. In den meisten Bibeln sind diese Verse ziemlich sicher überschrieben mit die dritte Leidensankündigung. Das steht so normalerweise drinnen. Jesus ist mit seinen Jüngern am Weg hinauf nach Jerusalem. Das Hinauf ist tatsächlich so. Er ist ja vor Jericho. Jericho ist 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jerusalem ist 750 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, 1000 Höhenmeter liegen vor ihnen. Ist ein bisschen hinauf wirklich. Aber das ist jetzt nicht der Wahnsinnspunkt. Jesus weiß, dass seine Gefangennahme und Kreuzigung bevorstehen. Die Jünger haben das offensichtlich noch gar nicht verstanden. Und Jesus versucht noch einmal seine Jünger auf dieses Leiden vorzubereiten, damit sie nicht völlig durcheinander kommen. So nimmt er die 12 Jünger beiseite und erklärt ihnen, dass er zum Tod verurteilt werden wird und gekreuzigt werden wird. Aber er sagt auch, dass er auferstehen wird. Ja, wenn wir es ein bisschen anschauen, ich habe wieder, ja doch, vielleicht könnt ihr es sehen, frühere, okay. Bei der ersten Leidensankündigung ab Matthäus 16, 21, sagt Petrus, Jesus, das geht aber überhaupt nicht, dass du leidest. Und Jesus weist Petrus ganz scharf zurecht. Bei der zweiten Leidensankündigung ab Matthäus 17, 22 steht, dass die Jünger sehr traurig werden. Also irgendwie, beide Male haben sie es irgendwie schon, irgendwas haben sie da mitgekriegt. Bei unserer dritten Leidensankündigung steht eigentlich gar keine Reaktion unmittelbar. Wir kommen dann auf die Reaktion von diesen Jakobus und Johannes, aber die ist ja ein bisschen anders. Ich wollte kurz auf etwas hinweisen bei dieser dritten Leidensankündigung. Jesus bezeichnet sich selbst als Menschensohn. In Daniel 7, 13 und 14 wird dieser Ausdruck verwendet und dort wird gesagt, dass dem Sohn des Menschen von Gott Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen wird und alle Völker, Stämme und Sprachen dem Menschensohn dienen werden. Dieser Ausdruck Menschensohn weist also auf größte Macht hin. Und dieser Allmächtige wird in einigen wenigen Tagen am Kreuz hängen. Tiefer kann man nicht fallen. Er wird sozusagen vom Allmächtigen zum Letzten, Allerletzten werden. Der Schöpfer der Welt wird zum Allerniedrigsten. Jesaja 53, 3 sagt, verachtet war er und verlassen vom Menschen. Jesus sagt seine Hinrichtung voraus. Es ist kein Unfall. Jesus muss sich zum Letzten machen, weil er für unsere Schuld büßt, für meine und für deine, für eure. Er, der Höchste, wird zum ultimativen Diener. Und das ist, wir hören das praktisch jeden Sonntag, aber es ist immer wieder einfach unfassbar, wenn ich mir das überlege. Der Schöpfer des Universums macht sich zum Letzten für mich und für euch. Der Schöpfer dient seinen Geschöpfen. Und Gott holt ihn aus dem Tod heraus. Jesus sagt das voraus. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Jesus kann sich zum Letzten machen, weil er sich geborgen weiß im Vater, weil er auch gehorsam ist. Aber er weiß, mein Vater lässt mich auch im Tod nicht im Stich. Er wird ihn auferwecken. Und er wird, nachdem er eben der Allerletzte geworden ist, der Allererste sein durch Gottes Handeln. Hätten die Jünger die Leidensankündigungen verstanden, hätte sie Jesu Leidensweg nicht in die Verzweiflung führen müssen, sondern sie hätten irgendwie gespannt dastehen können, wie wird das jetzt mit der Auferstehung? Aber sie haben die Leidensankündigung nicht verinnerlicht. Und ich denke mir, auch in unseren Zeiten sind ja genügend Gewitterwolken, gell? Und wir können Angst haben und uns Sorgen machen. Oder wir können uns daran festhalten, dass Gott klar gesagt hat, dass er das Weltgeschehen lenkt und in der Hand hat. Wir können uns fürchten vor den vielen schrecklichen Nachrichten oder wir können vertrauensvoll erwarten, wie Jesus alles lenkt. Ja. Der Allerhöchste sagt also in diesen Versen voraus, dass er der ultimative Diener der Menschen wird. Das ist irgendwie unglaublich. Nein, es ist nicht irgendwie unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber faszinierend wahr. Schauen wir weiter, was ist die Reaktion, die wir da lesen? Ich habe das überschrieben eben mit zwei Jünger wollen herrschen. Es geht um Machtpositionen im Reich Jesu. Die Brüder Jakobus und Johannes kommen mit ihrer Mutter zu Jesus und die drei bitten Jesus, dass die beiden Brüder zur Rechten und zur Linken Jesus sitzen dürfen im Reich Gott, Jesus, von Jesu. Irgendwie zieht es einem die Schuhe aus, oder? Gott, der Höchste, sagt, ich werde krepieren für euch. Und die sagt, aber wir wollen da die besten Posten haben. Ja. Mir kommt vor, unpassender kann man es nicht mehr machen. Aber es zeigt deutlich, welche Erwartungen die Jünger hatten. Jetzt wird Jesus die Macht ergreifen. Und sie können sich Machtergreifung nur irdisch vorstellen. Kämpfen, siegen, Römer rauswerfen, eigenes Königreich, Jesus als König und die beiden als erste Minister. Wäre doch cool. Mit Jesus, dem wunderbar starken, mächtigen, heilenden und so weiter. Erster und zweiter Minister zu sein. Wäre doch was, oder? In Kapitel 19, 28 hat Jesus vorausgesagt den 12 Jüngern, dass sie auf 12 Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels richten werden. Offenbar ist das den beiden irgendwie zu wenig. Sie wollen jetzt herrschen. Macht ist einfach verlockend, oder? Wer freut sich nicht über den Karrieresprung? Das wollte ich nicht erzählen, aber ich habe es einmal erlebt, wie meine Kollegen einen Karriereschritt gemacht haben und ich nicht. Wow, ist es mir da schlecht gegangen. Macht ist cool, oder? Raufsteigen. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Ansehen. Und so kommen sie mit dieser Bitte. Die zwei mit ihrer Mutter haben eine völlig falsche Vorstellung vom Reich Jesu. Und sie sind offenbar auch überzeugt, dass sie diese ganz hohe Position, dass sie das ausfüllen können. Das gehört ja auch was dazu, gell? Ein gewisses Selbstvertrauen. Wie kommen die drei auf die Idee, so eine Bitte zu wagen? Aus meiner Sicht, ich sehe zwei Gründe. Der erste Grund, wir wissen, dass Jesus immer wieder drei Jünger speziell mit sich genommen hat. Das war eben Jakobus und Johannes und der Petrus. Also sie hatten ein von daher schon ein gewisses Naheverhältnis. Etwas Zweites ist mir aber auch noch aufgefallen, oder habe ich gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen, da ist die Mutter erwähnt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum erwähnt Matthäus da die Mutter? In der Parallelstelle in Markus wird sie nicht erwähnt übrigens. Aber ich denke, dass die Erwähnung der Mutter auf etwas hinweist, wenn man diese Verse, die ich da unten hingeschrieben habe, zusammen anschaut, dann schaut es so aus, als dass die Mutter von diesen beiden, von Jakobus und Johannes, Salome hieß. Und, das ist noch weniger wichtig, aber eine Schwester von Maria, der Mutter Jesu, war. Das heißt, das waren Cousins, Jesus und Jakobus und Johannes. Und das ist ja cool, oder? jetzt habe ich einen Verwandten. Da geht schon alles viel leichter. Verwandtschaft hilft, oder? Protektion. Und es liegt nahe, dass die beiden sich so spezielle Chancen auf ihre Traumposten ausrechnen. Was antwortet Jesus? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde und mit der Taufe getauft werden, womit ich getauft werde? Die beiden Jünger sagen, jawohl, können wir. Dieses mit der Taufe getauft werden, was da steht, soweit ich das verstanden habe, steht das nicht in allen Übersetzungen. Das scheint in unterschiedliche Handschriften zu geben. Ich denke aber, dass das relativ unwichtig ist, weil dies eigentlich beides dasselbe bedeutet aus meiner Sicht. Beides deutet, ist ein Bild für das Leiden Jesu, wovon er gerade geredet hat. Vielleicht haben die Jünger beim Kelchtrinken mehr daran gedacht, dass wir bald einmal feiern werden. Weiß ich nicht, aber ja. Ihr wisst nicht, was ihr bittet, sagt Jesus. Ihr seid in eurem Denken über Gottes Reich komplett daneben. Der zweite Punkt, den ich spannend finde, die Jünger wollen herrschen und Jesus sagt, könnt ihr leiden? Das bringt man zuerst nicht zusammen, oder? Die Jünger hatten offensichtlich Folgendes noch nicht verstanden. Herrschen im Reich Gottes ist untrennbar mit Leiden verbunden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung erleiden. Das heißt, nicht nur die Leiter, sondern alle, die Jesus nachfolgen wollen, werden Leiden erleben. Jesus setzt diesen Gedanken des Leidens um Jesu Willen fort und sagt, meinen Kelch werdet ihr trinken. Und so weiter. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken vergebe nicht ich. Ich bin irgendwie fasziniert, dass Jesus sich so unter Gott einordnet, dass er sagt, die ersten beiden Ministerposten, vergib nicht ich, das macht der Vater. Jesus bleibt unglaublich demütig. Er ordnet sich dem Vater unter. Zweitens, wenn man nachschaut, wie das Leben von Jakobus und Johannes endete, dann sehen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 2, dass der Jakobus circa 10 Jahre später enthauptet wurde. Oder ja, mit dem Schwert getötet wurde, steht da in Apostelgeschichte 12, Vers 2. Bei Johannes ist es anders. Er wird sehr alt, aber er ist in Gefangenschaft und ja, auf der Insel Patmos. Aber er wird sehr alt. Wie er ganz genau dann stirbt, soweit ich weiß, wissen wir das nicht. Er musste aber lange als Verbannter, als Gefangener leben. Wenn Jesus von seinem Kelch spricht, meint er also das Leiden generell, um der Sache Jesu willen. Und nicht notwendigerweise die Kreuzigung. Ja, wir leben in einem Land, wo Christen ja nicht so wirklich verfolgt werden, oder? Also wenn ich schaue, was habe ich an Verfolgung erlebt, dann ist das lächerlich. Ich bin öfter mal ausgelacht worden, in meiner Karriere hat es vielleicht auch nicht ganz gut getan, aber das war keine Verfolgung, überhaupt nicht. Allerdings, wenn ich an unsere Geschwister schaue, auf unsere Geschwister schaue, die aus dem Islam kommen, gläubig werden an Jesus, das ist ein bisschen blöder, auch bei uns. Und noch blöder wird es dann, wenn ein Kind in die Schule geht, an Jesus glaubt, aus dem islamischen Hintergrund, jetzt an Jesus glaubt und ist der Einzige, der glaubt. Und viele Menschen aus dem Islam sind da. Das wird ziemlich heiß. Das gibt wirklich Druck. Ja, und natürlich in manchen anderen Ländern ist man echt in Lebensgefahr. Das wissen wir. und werden ja auch Menschen immer wieder umgebracht. Und ich denke, wir sollten immer wieder wirklich beten für unsere Geschwister in der Verfolgung. Wenn wir weiterschauen, Vers 24, die anderen Jünger ärgern sich über Jakobus und Johannes. Man kann das verstehen, oder? Was nehmen sie sich heraus? Wir wollen ja auch, oder? Ja, die besten Posten hätten auch die anderen Jünger gern gehabt. Diese Haltung, ich hätte gern die besten Posten, die war wohl vermutlich, sehr vermutlich in allen Jüngern da. Zwei sind halt ein bisschen vorgeprescht. Und Jesus, wie er ist, er nimmt diese Situation und fängt an zu lehren, ihnen noch etwas beizubringen. Und das sind die letzten vier Verse unserer Stelle. Ich habe sie überschrieben, dienen als Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Das muss man nicht so machen. Diese Überschrift. Ich möchte als erstes auf 1. Timotheus 3, Vers 1 hinweisen. Da steht, wenn jemand eine Leitungsaufgabe begehrt, begehrt er eine gute Aufgabe. Jesus will, dass es Leiter gibt und dass wir Leiter haben. Das sind spezielle Gaben von Gott. Ja, ich möchte es wirklich ganz klar sagen. Und in Vers 25 beginnt Jesus dann zu lehren und er beschreibt zuerst die normale irdische Situation. Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. Und ich denke, wenn wir nur ganz kurz in die Welt hineinschauen, es ist so. Die Chefs, die den Krieg befehlen, sind nicht an der Front. Die werden nicht erschossen. Ja, nur so als kleinen Gedanken. Sehr viele Machthaber nutzen ihre Macht zu ihrem Vorteil. Machthaber genehmigen sich in aller Regel deutlich bessere Gehälter als die Untergebenen. Und so weiter und so weiter. Und trotzdem lassen sich die Machthaber gerne als Wohltäter feiern. Das Spannende ist, Jesus lamentiert nicht herum. Er sagt nicht, wie böse und wie schlecht und wie schier ist doch die Welt. Sondern er sagt einfach nur, bei euch, die ihr mir nachfolgt, soll es wirklich anders sein. Wie anders? Ja. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer der Vornehmste sein will, der sei euer Knecht. In der Welt bringen hohe Positionen Vorteile. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Sicherheit. So funktioniert die Welt. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht, wie es unter euch Christen sein soll. In der Welt schaut jeder auf seinen eigenen Vorteil. Das Reich Gottes, Gemeinde und so weiter, soll radikal anders sein. Und vielleicht ahnt ihr jetzt, warum ich gesagt habe, wer bin ich, über sowas zu reden. Da sollen wir auf das Wohl des anderen bedacht sein. Und speziell, wenn wir in irgendeiner Weise Leiter sind. Und Vers 28 nimmt Jesus sich selber als Beispiel. Kannst du weiterdrücken, bitte? Genau. Es war ganz klar, dass Jesus der Leiter, der Meister war. Aber er hat es nicht ausgenutzt für sich, zu seinem Vorteil. Das hat er nicht getan. Er kommt auf die Erde, um zu dienen. Sein ganzes Streben ist darauf ausgerichtet, den Menschen zu dienen. Er gibt sein Leben, damit Gott denen, die an Jesus glauben, vergeben kann. Und er sagt wirklich, nehmt mich zum Vorbild. Er sagt er wirklich. Noch einmal drücken, bitte. Genau. Ne? Jawohl, Philipper 3. Ah, Philipper 2. 3 bis 5, es geht eigentlich weiter. Ich möchte nur diese drei Verse lesen. Tut nichts aus Streitsucht und auch nicht aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder sei nicht auf das eigene Interesse bedacht, sondern auch jeder Einzelne auf die der anderen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Noch einmal ganz klar, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Alle, nicht nur die Leiter. Nichts aus Eigennutz tun, sondern den Vorteil des anderen mindestens genauso hoch achten wie den eigenen. Das ist nicht normal, oder? Dann habe ich mich gefragt, ist so ein Leben möglich? Und es gibt diese eine Stelle, Apostelgeschichte 2, wie die erkennen, dass sie den Messias gekreuzigt haben und zusammenbrechen und sagen, was sollen wir jetzt tun? Das ist für mich so ein gelebtes Beispiel, dass Veränderung möglich ist, dass dieses einer achtet den anderen höher als sich selbst möglich ist. Die Juden verstehen zu Pfingsten ihre Schuld, zumindest manche. Und gleichzeitig verstehen sie, dass jedem, der an Jesus glaubt, jede Schuld vergeben ist, weil Jesus dafür gestorben ist. Und sie lassen sich taufen und der Heilige Geist verändert ihr Herz. Ihr Leben verändert sich radikal. Diese Veränderungen gehen nicht aus menschlicher Kraft. Aus menschlicher Kraft, denke ich, schaue ich immer auf meinen Vorteil. Jesus muss mich verändern. Und da können wir jetzt unendlich viel weiter sagen. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch ein bisschen noch einmal von mir erzählen. Vielleicht habe ich schon einmal erzählt. Zu meinem 40. Geburtstag, hatte damals schon 18 Jahre Berufserfahrung und hatte eine gewisse Leitungsposition. Ich war auch Ältester schon einige Jahre. Zu meinem 40. Geburtstag, und damals ist mir das so genauso aufgefallen, wie Jesus das so sagt. In der Welt, die weltlichen Machthaber, die Chefs und so weiter, letztlich geht es um ihren Vorteil und nicht um meinen. Also zumindest ist es mir so vorgekommen. Gell? Und ich habe zu Gott gesagt oder zu Jesus gesagt, ich möchte so führen lernen wie du, Jesus. Nicht aus Eigennutz. Und ich habe gedacht, ich weiß, was ich ändern muss. Gott hat die Bitte gehört, aber er war nicht meiner Meinung, was ich ändern muss. Ich hatte gedacht, ich muss härter werden. Und Gott hat was anderes gedacht. Er hat mir gezeigt, dass alles, was ich tue, auch im Reich Gottes, ich tue, um meine Minderwertigkeitsgefühle zu übertrumpfen. Um irgendwie meine Minderwertigkeitsgefühle loszuwerden. Deswegen bin ich gerannt. Und es war so eine komplett ernüchternde Erkenntnis. Ich glaube, ich bin unterwegs für Jesus. Na, ich bin unterwegs, um mein Ich irgendwie zu stärken. Ich wusste es nicht vorher. Und Gott hat mich auch verwendet vorher. Ja, ich denke, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Es müssen nicht Minderwertigkeitsgefühle sein. Ich glaube, ganz viele von uns haben solche Punkte, die sie gar nicht wissen. Und natürlich, wenn wer anderer was gut gemacht hat, dann war das eine Bedrohung für mich. Weil dann war ich ja schlechter. Ich musste ja der Beste sein. Das ist nicht so gut für einen Leiter. Ja. Wie ist es anders geworden? Das Charakteristische, denke ich, immer wieder ist dieses Ich bin im Zentrum. Ja, ihr kennt vielleicht dieses Bild, wo der Stuhl ist. Wer sitzt am Stuhl? Ich oder Jesus? Wer ist der Chef? Und ich muss noch einmal sagen, es war mir nicht bewusst, dass letztlich es um die Bekämpfung meiner Minderwertigkeit gegangen ist. Andere haben ein anderes Problem. Es ist nur ein Beispiel von mir. Wie hat die Veränderung begonnen? Es waren einige ziemlich unangenehme Jahre, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht verändern. Es geht nicht. Und ich wusste nicht, was tun. Wie wurde die Veränderung? Der eine Schritt war, erkennen, woher kommt das? Woher kommen diese Minderwertigkeitsgefühle? Aber das war noch nicht alles. Das waren durch die Befreit-Leben-Kurse. Und der zweite Schritt ist dieses tiefere Erkennen des Evangeliums. Dass Jesus wirklich, wirklich für mich gestorben ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, dass ich in Gottes Augen wirklich wertvoll bin, als Gotteskind. Das ist mein Wert, nicht meine Leistung. Und da hat ein Befreiungsprozess begonnen, der jeder kleine Schritt bei den Befreit-Leben-Kursen, sage ich das manchmal, jeder kleine Schritt ist wie Fliegen lernen gewesen. Es war ein toller Moment, wie ich das erste Mal da drinnen sitzen konnte und jemand anderer hat gepredigt. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist eine gute Predigt, super. Vorher habe ich mich immer bedroht gefühlt, habe es natürlich nicht gesagt, ich bin ja ein guter Christ gewesen. Ja, bei euch aber soll es nicht so sein. Jesus war geborgen im Vater. Er wusste, er wird auferstehen. Jesus liebt uns. Er will uns diese selbe Geborgenheit geben. Wer Jesus glaubt, lebt ewig beim Vater. Und durch diese Geborgenheit so frei machen, dass wir mehr und mehr fähig werden, zu dienen, wie er es getan hat. Nicht aus Helfersyndrom, nicht aus Minderwertigkeitsgefühlen, nicht um der Beste in der Gemeinde zu sein. Gott verwendet das, aber ich glaube, das gibt mehr Freiheit. Er will uns dorthin bringen, zu diesem Dienen im Vertrauen auf den Vater. Aus Liebe, ja, und er wird uns versorgen und wir können dienen in der Geborgenheit und aus Dankbarkeit und Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen. Und dazu braucht es unsere Umgestaltung. Die Umgestaltung des Herzens. Und ich konnte das nicht. Das ist Gottes Wirken, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich bin nicht, so wie Paulus, nicht, dass ich es ergriffen habe, überhaupt nicht. Ich möchte ihm aber nachjagen. Ja. Und darum, glaube ich, geht es, dass wir uns ausstrecken in dieser Richtung, unterwegs zu sein in dieser Richtung. Wenn wir versagen, ist es schade, aber es ist nicht wirklich ein Problem. Jesus hat uns vergeben. Er, der Allerhöchste, ist am Kreuz gestorben. Lieber Vater im Himmel, ich übersetze es in unsere Herzen hinein. Vater, allmächtiger Gott, danke für die Geborgenheit, die wir in dir haben dürfen. Danke, dass du uns frei machen willst, dir zu dienen. Amen.